Sie haben alles sauber gerechnet, der Kunde ist überzeugt, die Finanzierung sieht gut aus. Und dann kommt die Bank mit einem deutlich niedrigeren Objektwert zurück. Plötzlich fehlen Eigenkapital, die Kondition verändert sich oder der Fall platzt komplett. Und genau das kostet Vermittler jeden Tag Zeit, Vertrauen und Abschlüsse. Wie Sie solche Leerberatungen künftig deutlich reduzieren können, darum geht es heute. Herzlich willkommen auf dem Starpro-Kanal und beim Podcast Gemeinsam Zukunft bauen. Viele Vermittler sehen die Objektbewertung noch immer als Thema der Bank, aber genau das wird zunehmend zum Problem. Denn wer den Objektwert erst nach der Einreichung sauber bewertet bekommt, der produziert unnötige Rückfragen, Leerberatung und im schlimmsten Fall verlorene Abschlüsse. Gleichzeitig wird die Objektbewertung immer mehr zu einem echten Effizienz- und Wettbewerbsvorteil im Vermittlungsprozess. Für dieses Thema habe ich heute einen Gast eingeladen, der das ganze Thema aus verschiedenen Blickwinkeln kennt, aus dem Bankgeschäft, der klassischen Wertermittlung und der digitalen Prozesswelt. Annika Schwabel hat im Immobilienkreditgeschäft der Degussa Bank gearbeitet und verantwortet heute bei der Europace AG das Thema Objektbewertung im digitalen Finanzierungsprozess. Herzlich willkommen, Annika.
Dankeschön. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich mich auch. Wir haben ja auf dem anderen Kanal Wohnen und Finanzieren auch schon mal über das Thema allgemein gesprochen. Heute wollen wir das Ganze nochmal vertiefen und zwar aus der Sicht der Finanzierungsvermittler und wie die damit umgehen mit dem Thema Objektermittlung. Und lass uns mal direkt einsteigen. Wie viele Finanzierungen scheitern oder geraten ins Wackeln, weil Bank und Vermittler mit unterschiedlichen Objektwerten arbeiten? Hast du da irgendwie einen Maßstab, wie groß dieses Problem tatsächlich ist?
Ja, ist natürlich ein wichtiges Thema. Auf der Plattform schauen uns natürlich auch regelmäßig die Qualität und auch entsprechende Konvertierungen an. Und damit einhergehen natürlich auch die Ablehnungsgründe. Und einer der größten Ablehnungsgründe ist die Immobilienbewertung. Das Problem wollten wir auch ein bisschen näher angehen. Und haben uns halt angeschaut, naja, wie funktioniert dann dieser Prozess eigentlich? Was passiert da bei der Bank im Folgeprozess? Was passiert eigentlich im Prozess vorne beim Berater im Gespräch mit den Kunden? Und wie kann man diese beiden Stränge eigentlich auch gut wieder zueinander führen? Also, dass wir diesen Ablehnungsgrund im besten Falle vermeiden können. Aber wenn wir ganz realistisch sind, werden wir es wahrscheinlich maximal minimieren können, weil Ausnahmen bestätigen die Regel. Es ist natürlich immer so, dass gerade in der Baufinanzierung wir eine bunte Spielwiese haben und gerade bei der Bewertung natürlich auch unterschiedliche Ansätze sind, unterschiedliche Besonderheiten. Aber eine Minimierung der Ablehnungsgründe ist schon das Ziel, was wir verfolgen.
Lass uns das Problem mal zuerst sauber auseinander dividieren. Ein Vermittler, der sitzt mit einem Kunden zusammen, der rechnet alles durch und der Antrag, der geht raus. Und dann kommt die Bank mit einem anderen Objektwert zurück. Was passiert da eigentlich genau?
Also grundsätzlich ist es so, dass jede Bank natürlich verschiedene geschäftspolitische Kriterien hat. Also ein Beispiel, was ich da immer gerne verwende, ist, wenn wir uns Eigentumswohnungen anschauen, dann habe ich eine Geschäftsbank A, die sagt, naja, wir bewerten Eigentumswohnungen ab kleiner 40 Quadratmeter im Ertragswertverfahren. Die andere Bank sagt, nee, wir machen das aber erst mit kleiner 30 Quadratmeter und wenn da irgendwie mindestens 100 Wohneinheiten in diesem Gebäudekomplex bestehen und ob ich eine Eigentumswohnung im Ertragswertverfahren oder Vergleichswertverfahren rechne, macht halt im Endeffekt einfach einen Unterschied und kann dann natürlich auch etwas mit der Machbarkeit machen.
Wenn du dir das mal genauer anschaust, wie sind denn da so die Größenordnungen bei den Preisen? Sind da wirklich so große Lücken oder sind die relativ klein?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also es kommt natürlich auch hier mal drauf an, wo bin ich unterwegs. Also die Regionalität spielt natürlich eine Rolle und natürlich dann auch das Verfahren, wie eben schon einmal angedeutet. Das heißt, je nachdem, was ich da für eine Immobilie vorliegen habe, können die Spannen natürlich entsprechend weiter sein, können ein bisschen enger sein, aber so, dass wir vielleicht in einem Rahmen von 20% Abweichung liegen, ist meistens eine gewisse Machbarkeit irgendwo noch gewährleistet. Darüber hinaus wird es dann schon wieder schwierig. Aber auch hier diese 20%-Grenze, die ich gerade genannt habe, auch wieder bankindividuell. Ne? Also jede Bank hat da vielleicht auch ihre unterschiedlichen Machbarkeitsgrenzen. Und wir versuchen halt alles gebündelt so in der Plattform zur Verfügung zu stellen, dass ich halt auf einen Klick in der Ergebnisliste direkt weiß, grün bleibt grün oder was muss ich entsprechend tun und mit meinem Kunden besprechen, damit es entsprechend auch machbar wird.
Warum hat die Branche eigentlich dieses Problem so lange akzeptiert? Also es gab ja viele Jahre gar keine Software, wo ich das dann auch mit prüfen konnte. Das kommt ja jetzt erst nach und nach. Warum war das so?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass verschiedene Bewertungstools schon immer im Markt vorhanden sind oder was heißt schon immer früher. gab es natürlich auch oder gibt es natürlich immer noch Gutachter, aber niemand ist jetzt mehr so unterwegs, dass man das händisch rechnet, sondern wir haben Bewertungstools, die da unterstützen und das Händische in Anführungszeichen kommt natürlich an der Stelle, wo ich dann halt Besonderheiten habe, wo da auch hier greifen geschäftspolitische Kriterien. Wie berechne ich die Abschläge für ein Wohnrecht, für eine andere Dienstleistung, für Nießbaurecht, ne? Also das sind so Sachen, da gibt es natürlich auch regulatorische Anforderungen, an denen ich mich orientiere, an denen ich sage, okay, das ist der Rahmen, in dem ich mich mit den Abschlägen oder Zuschlägen bewege und trotzdem habe ich hier Spielraum. Also gerade in der Immobilienbewertung, da gibt es kein Schwarz oder Weiß, richtig oder falsch, sondern es gibt immer einen Bereich der Machbarkeit, der Realität, was den Markt angeht und was aber natürlich dann auch die Kriterien einer Bank betreffen und das irgendwo in Einklang zu bringen, das ist eigentlich so die Herausforderung. Und ganz häufig fehlt dann natürlich dann auch das Verständnis und die Transparenz. Ja, weil eine Bank sagt dann, naja, wir richten uns jetzt gerade so und so aus und deswegen wird das Portfolio an Immobilien, die wir vielleicht auch beleihen möchten, entsprechend anders ausgestaltet als andere Banken, die sagen, nee, wir wollen jetzt aber gerade ganz viele Eigentumswohnungen haben, weil damit macht das in unserem Portfolio. Na, also da gibt es halt auch verschiedene Varianten.
Und genau da setzt ja jetzt auch die Europace Wertermittlung an. Erklär doch mal, wie das konkret funktioniert. Also für jemanden, der das Tool noch nicht kennt und noch nicht damit gearbeitet hat.
Also diesen Gesamtprozess, den ich ja eben schon geschildert habe, ne, wir schauen uns diese komplette Prozesskette an und sagen, naja, ganz hinten, da fährt eigentlich ein Gutachter raus. Oder wir haben einen Sachverständigen, der die Immobilie schlussendlich bewertet. Und wenn der rausfährt zu einem Einfamilienhaus, dann nimmt der ja auch nicht nur in Anführungszeichen Sachwertverfahren, sondern der schaut sich die Vergleichspreise an, der schaut sich Vergleichswerte an, der nimmt das Sachwertverfahren und leitet dann mit unterschiedlicher Gewichtung entsprechend den Markt- und Beleihungswert ab. Und dann haben wir gesagt, naja, aber diesen Wert, den wollen wir eigentlich so früh wie möglich in der Prozesskette haben. Das hat die Vorteile, die Bank, die weiß, kann mich auf den Wert verlassen, hat nicht interne Risikoabschläge oder ähnliches. Der Berater, der weiß, ah, okay, das, was ich jetzt hier vorne in dieser Prozesskette schon bekomme an Informationen, da ist Verlass drauf, weil die Bank XYZ mit der, die kann mit dem Wert dann auch nachhaltig gut in ihrem Folgeprozess weiterarbeiten. Ich habe kein Ping-Pong-Spiel in Anführungszeichen, was kommunikativ meinen Endkunden betrifft, was die Machbarkeit angeht, sei es eine angepasste Konditionierung, sei es angepasste Darlehenskonstellationen aufgrund verschiedener Darlehensvolumina oder ähnlichen. Und der Endkunde im Endeffekt ist natürlich dann auch happy, weil er sagt, kann ich mich drauf verlassen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie haben wir das gemacht? Wie sind wir das Ganze angegangen? Und wir haben das Ganze in zwei Lösungen gedacht. Die erste Lösung ist erstmal die, dass ich als Berater da sitze. Es kommt ein Kunde zu mir, der hat eine Immobilie gefunden, der weiß aber noch nicht so recht, wohin mit sich. Ja, braucht er erstmal Unterstützung. Und da möchte ich mich in der Beratung natürlich entweder darauf vorbereiten oder den Kunden im Gespräch dabei unterstützen. Da gibt es verschiedene Szenarien und habe dort die Möglichkeit, eine Wertindikation zu ziehen. Diese Wertindikation, die ist erstmal komplett bankunabhängig. Die ist erstmal wirklich da, um zu schauen, was hat der Kunde davor, passt der Kaufpreis, gibt es da vielleicht irgendwelche Besonderheiten, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie realistisch ist das ganze Vorhaben auch. Und Besonderheit bei diesem Ansatz ist, dass wir, wenn ich diesen Gesamtprozess nochmal vor Augen rufe, wir hier vorne einen gutachterlichen Ansatz, so nennen wir das, heißt unser Konvergenzwert, gewählt haben, also Konvergenz, ne, alle Verfahren, die sich annähern. Divergenz würde bedeuten, alles, was irgendwie auseinandergeht.
Ja.
Dort werden verschiedene Verfahren übereinandergelegt, je nach Objekt, Art und Verfahren. Sind wir jetzt bei den Einfamilienhäusern, wäre das Sachwertverfahren mit zwei unabhängigen Vergleichswertverfahren dort im Ansatz. Wäre es jetzt ein Mehrfamilienhaus, wäre es das Ertragswertverfahren mit zwei unabhängigen Vergleichswertverfahren. Und mit den Bewertungsergebnissen, die dann in diesen einzelnen Verfahren rauskommen, die werden dann quasi einmal übereinander gelegt und in einer unterschiedlichen Gewichtung kommt dann entsprechend der Markt- und der Beleihungswert zustande. Und wir geben auch eine Spanne mit aus, weil ich hatte ja eben schon gesagt, es gibt halt in der Bewertung kein richtig und kein falsch, sondern es gibt immer einen Bereich, der realistisch ist, wo sich ein Immobilienpreis auch irgendwo bewegen kann. Und das geben wir auch mit aus. Und für diejenigen, die sich unsicher sind, was zum Beispiel eine Region angeht, weil das vielleicht eine Immobilie ist, da habe ich noch nicht so viele Erfahrungswerte vorliegen, was die Preise angeht, dann geben wir auch in dieser Wertindikation einen Machbarkeitsscore mit aus, der mir Auskunft darüber geht, wie gut ist das Machbarkeitsverhältnis zwischen dem, was am Marktwert ermittelt wurde, dem Kaufpreis und dem Finanzierungswunsch. Das wird nicht nur einfach ins Verhältnis gesetzt, sondern da geben wir datengestützt Auskunft darüber, wie wahrscheinlich ist es, dass genau diese Konstellation später die Bank genau in dieser Konstellation auch so bewertet.
Mhm. Das heißt, als Vermittler kann ich dann schon bei der Produktsuche sehen, was die Bank als Wert ansetzt und nicht erst nach der Einreichung, sondern ich kann damit auch konkret arbeiten schon.
Genau, also das ist die erste Säule, also ne, bankunabhängig. Die zweite Säule ist dann quasi genau das, was du gerade angesprochen hast, der Übergang zur Bedarfsanalyse. Ich will ja dann wissen, was stellt sich mein Kunde eigentlich vor, was möchte er für eine monatliche Rate, was will er für ein Darlehensvolumen, und in dieser Bedarfsanalyse bekomme ich die ganzen Informationen und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich sage, so, und jetzt suche ich uns das Angebot mit den Informationen, die mir vorliegen. Ich klicke bei der Ergebnisliste auf Aktualisieren und im Hintergrund werden quasi alle Banken angefragt, die eine bankindividuelle Bewertung bei den Kriterien am Produkt technisch bei uns hinterlegt haben. Das sieht man dann durch das Häuschen in der Ergebnisliste. Wenn man da drüber habert, da kommt dann so ein kleines Pop-up-Fenster, da steht, hey, hier wird die bankindividuelle Bewertung des Produktanbieters berücksichtigt. Aber es wird auch der Hinweis gegeben, bei korrekten und vollständigen Eingaben kommt es selten zu Änderungen in der Machbarkeit und Konditionierung. Ist irgendwo auch klar, wenn ich da irgendwie Quatsch eingebe, kommt da irgendwie auch Quatsch raus. Ja? Mhm. Aber da habe ich dann die bankindividuelle Bewertung. Ja, also die ganz klare Abgrenzung im Immobilienreiter, Wertindikation komplett bankunabhängig. Ich muss da drauf nicht geklickt haben, um weitere Informationen in der Ergebnisliste zu bekommen. Ja, das ist so unabhängig. Und nach der Bedarfsanalyse bin ich dann in der Ergebnisliste, kann mir das dann entsprechend aufrufen und sehe dann auch dort einen entsprechenden Machbarkeitsauslauf, der mir dann auch Auskunft darüber gibt, dass grün bleibt grün im besten Falle oder es wird gelb und dann weiß ich, die Bewertung ist da irgendwie doch anders ausgefallen, weil entsprechende Kriterien hinterlegt wurden. Und das ist dann die bankindividuelle Bewertung auf der Plattform.
Mhm. Gibt es denn sowas häufiger, dass eine Bank sagt, wir vertrauen dem Value-Wert jetzt nicht so und machen unsere eigene Bewertung und die sieht halt ein bisschen anders aus oder ein bisschen gravierender? Gibt es sowas häufiger?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir diese Wertermittlungslösung natürlich jetzt erst vor kurzem dem Markt zur Verfügung gestellt haben und unseren Partnern und Bankpartnern die Möglichkeit gegeben haben, sich da ein Produkt einzustellen. Das bedeutet, es ist natürlich jetzt erstmal auch eine Aufgabe, das alles einzustellen, zu migrieren, zu beobachten. Die Akzeptanz ist da auf jeden Fall vorhanden. Grundsätzlich ist es von der technischen Entwicklung so, dass es verschiedene Rechenkerne gibt. Und in dem ersten Rechenkern nutzen gerade alle Genossenschaftsbanken, wo wir die Entwicklung fertig durchgeführt haben. Und inzwischen nutzen es über 50-60% aller Volks- und Raiffeisenbanken. Die haben sich darauf eingestellt und es werden auch weiter integriert. Das ist halt einfach ein Prozess, der entsprechend braucht, weil uns natürlich auch wichtig ist, dass die Einstellungen da passen. Es gibt zwei weitere Rechenkerne. Bei diesen weiteren Rechenkernen geht es um Sparkassen und überregionale Partner. Das kommt jetzt auch in Kürze. Die ersten Sparkassen, vielleicht hat es der eine oder andere schon auf der Plattform gesehen, haben sich eingestellt. Überregionale Partner, dafür werden gerade Gespräche geführt, um das dann halt entsprechend auch auf der Plattform einzustellen. Wir haben verschiedene Portfolioanalysen durchgeführt, um das sicherzustellen. Es kann aber schon dazu kommen, dass natürlich diese Portfolioanalysen, die wir gemacht haben, da wird sich immer die mittlere Abweichung angeschaut, weil das eine andere Aussagekraft hat, was das Risiko im Portfolio einer Bank angeht. Das hat ganz gut gepasst mit den Werten, die wir quasi durch unser Modell anbieten, ne? Also zwischen dem Konvergenzwert oder der Bankindividualität und dem, was Banken da nachhaltig bei sich in den Büchern bewerten. Hatten wir eine mittlere Abweichung von kleiner 5%, das ist gut, aber ich sage auch immer hier an der Stelle, das ist die mittlere Abweichung. Und da auf deine Frage noch konkreter zu antworten, es ist so, dass natürlich auch in Einzelfällen dazu kommen kann, dass es natürlich auch hier in Einzelfällen Bewertungsunterschiede auftauchen können, ja, die dann größer ausfallen können.
Wie ist es denn, wenn ich als Vermittler jetzt zum Beispiel ein Europace One-Abo habe, kann ich davon dann auch profitieren, von dieser Wertermittlung?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass diese erste Lösung, die bankunabhängig ist, die ich gerade vorgestellt hatte, dass die im Europace One-Abo enthalten ist. Das ist eine Flatrate, da kann ich dann so häufig auf den Knopf drücken, wie ich irgendwie lustig bin. Wenn ich Europace One nicht habe, vielleicht auch das noch gerade ergänzend dazu, zahle ich pro Abruf 2,50 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Aber innerhalb 6 Monate bei gleicher Objektadresse und gleicher Bearbeiter und ich fände irgendwie mal die Wohnfläche oder die Grundstücksfläche, dann ist das nicht jedes Mal der Abruf, sondern ne, in 6 Monaten 2,50 und ich kann da auch häufiger draufklicken. Aber die Flatrate für alles andere ist in Europace One dann entsprechend enthalten. die bankindividuelle Bewertungslösung, die ist davon unabhängig. Die stellen wir quasi am Produkt direkt zur Verfügung. Das wird durch die Banken entsprechend dann angeboten, was wir in der Plattform einfach auch mit ausgeben.
Wenn ich das jetzt zusammenfasse, es gibt weniger Lehrberatung durch transparente Objektwerte, weniger Rückfragen, dann durch Europace One und die verschiedenen Programme wie jetzt der Unterlagenshop oder so. Dadurch habe ich dann auch schnellere Entscheidungen. Würdest du sagen, dass dieser Dreiklang mit dem Vermittler heute effizienter arbeiten können?
Ja, also wir waren natürlich auch extrem interessiert daran zu verstehen, wie gut funktioniert dann die Lösung bei uns auch auf der Plattform, auch gerade was das Thema Ablehnungsgründe angeht. Ich hatte es ja schon einmal kurz erwähnt gehabt. Und wir haben uns Banken geschnappt und haben uns die Ablehnungsquoten angeschaut zwischen, wie saß die Ablehnungsquote denn vor Einführung der Europace-Wertermittlung aus, also diesem Heuss-Ergebnissystem, und wie sah das Ganze danach aus. Und da konnten wir auch eine Reduzierung der Ablehnungsquote von 15% sicherstellen. Also wir sehen, dass das halt auch an der Stelle in die richtige Richtung läuft. Jetzt hast du noch den Unterlagenshop angesprochen. Natürlich ist es, ich habe die ganze Zeit auch von einer qualitativen Prüfung gesprochen. Um das tun zu können, brauche ich natürlich Unterlagen. Und wenn die mir fehlen, habe ich damit natürlich ein Thema. Und es gibt auch die Möglichkeit, den Unterlagenshop in Baufinsmart zu nutzen. Die meistgekauften Unterlagen an der Stelle sind Flurkarten und Grundbuchauszüge. Und die Flurkarten, die werden innerhalb von 1-2 Minuten auch geliefert. Und die Grundbuchauszüge, kommt immer darauf an, was für ein Amt dahinter steht. Aber auch, ich sage jetzt mal, innerhalb von 24 Stunden. In Einzelfällen kann das aber auch mal länger dauern. Aber Grundbuchauszüge sind auch relativ flott. Und das hilft natürlich dann in diesem Dreiklang oder in dem Gesamtprozess, die Konvertierung zu verbessern, Transparenz da reinzukriegen, das Ganze zu beschleunigen, weil ich einfach alles habe an Informationen, was ich vielleicht an der Stelle auch schon brauche.
Das heißt, wer den Objektwert heute noch ignoriert, der arbeitet eigentlich mit verbundenen Augen, und arbeite ich dann mit solchen Tools, vereinfacht das meinen Alltag als Vermittler enorm. Würdest du dem zustimmen?
Dem würde ich zustimmen. Es ist ja bei so Sachen nur gut, die Augen zu schließen. Da sollte man ja immer.
Ja, Annika, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, heute wurde deutlich, dass Objektbewertung längst nicht mehr nur ein Bankthema ist, sondern ein echter Hebel auch für eine effizientere Beratung, für bessere Trefferquoten und auch stabilere Abschlüsse. Da hast du ja alles sehr granular auch erläutert. Ja, wenn Ihnen jetzt solche praxisnahen Einblicke rund um Vermittlung, Prozesse und Baufinanzierung helfen, dann abonnieren Sie gerne diesen Kanal, um keine neuen Interviews und Videos zu verpassen. Und wer das Thema Objektbewertung nochmal aus Kundensicht erklärt haben möchte, also ohne Vermittlerbrille, der findet die passende Folge auf dem Kanal von Wohnen und Finanzieren. Den Link finden Sie unten in der Beschreibung. Und Annika, herzlichen Dank für das zweite sehr gute Interview.
Gerne, danke auch.